SWR 2 Forum.
Auf dem Weg zur Superliga, die grenzenlose Gier im Fußball. Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Kickt der Fußball-Geldadel bald in einer eigenen Liga nach eigenen Regeln? Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtet von entsprechenden konkreten Plänen der europäischen Top-Clubs. Danach ist es nur noch eine Frage der Zeit, dass eine europäische Superliga kommt, in der auch die Bundesliga-Clubs FC Bayern München und Borussia Dortmund auflaufen sollen. Es wäre das Ende der Champions League, wie wir sie kennen, und der Hoheit der UEFA über den europäischen Spitzenfußball. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge weist konkrete Planungen zwar zurück, er sagt aber auch, es gibt Modelle, bei denen die Vereine noch viel mehr Geld verdienen könnten als bisher schon. Was planen Rummenigge und Co.? Was heißt das für die nationalen Ligen, vor allem das Kulturgut Bundesliga? Kennt die Kommerzialisierung des Fußballs überhaupt noch Grenzen? Und leisten nicht auch die Fans dieser Entwicklung Vorschub, weil sie für das Spektakel Fußball bereit sind, fast alles hinzunehmen? Darüber reden wir in diesem Forum. Meine Gäste: Martin Schneider, Sportjournalist bei der Süddeutschen Zeitung in München. Dr. Rainer Moritz ist Literaturwissenschaftler in Hamburg und Autor zahlreicher Fußballbücher. Und ich begrüße Hendrik Maaßen, Sportjournalist beim Norddeutschen Rundfunk und Mitglied im Rechercheverbund rund um die Spiegelgeschichte vom Wochenende. Herr Maaßen, über eine neue Superliga machen sich die europäischen Vereinsbosse ja eigentlich schon seit vielen Jahren Gedanken. Das gibt auch Bayern-Boss Rummenigge unumwunden zu. Was ist denn jetzt eigentlich so skandalös, dass der Spiegel von Geheimbünden, von Dirty Deals und ja sogar von Verrat spricht?
Also zum einen sind nicht so wahnsinnig viele Pläne bekannt geworden von einer Super League, die auch wirklich so konkret durchgesetzt oder durchgeführt werden sollte. Was wir jetzt in den Football Leagues Daten recherchieren konnten, war der Vorstoß von den Bayern ganz, ganz stark. Also FC Bayern war da die Speerspitze 2016, die die UEFA quasi erpresst hat mit einem sehr konkreten, bis ins letzte Detail ausgearbeiteten Szenario für eine Super League. Das war wirklich eine neue Qualität, denn sozusagen das Rasseln, das ja vielleicht auch in der Wirtschaft manchmal übliche, ich zeig mal, was ich für ein Konzept habe und übe Druck aus, das gab's vorher, aber dieser Plan ist so viel mehr konkreter als alles das, was ich vorher mal gehört und gesehen hatte, als dass das ein realistisches Szenario ist. Und die neuen Pläne, die wir dann kurz vor der Veröffentlichung bekommen haben, die sind dann noch konkreter gewesen.
Herr Schneider, in dem Studio der Süddeutschen Zeitung, ich höre leider, klappt es nicht mit der Leitung, aber er ist jetzt am Telefon zugeschaltet. Herr Schneider, die Superliga gibt's ja schon längst, haben Sie gestern in der Süddeutschen Zeitung kommentiert. Auch in der Champions League spielen die Topclubs spätestens ab der K.O.-Runde unter sich und streichen dort auch das dicke Geld ein. Ist das also jetzt viel Aufregung um nichts, was wir da im vergangenen Wochenende gelesen haben?
Es geht eben darum, wie man die Superliga eben definieren will, ob man die Superliga als Wettbewerb unter der Woche definiert, da existiert sie meiner Meinung nach halt unter dem Namen UEFA Champions League längst, oder ob die Superliga eben die nationalen Wettbewerbe ersetzen soll. Und den Plänen haben ja alle Bundesliga-Vertreter am Wochenende, die haben sie ja klar dementiert.
Und das ist glaubhaft, Ihrer Meinung nach?
Also ich kann es mir in absehbarer Zukunft erstmal nicht vorstellen, dass der FC Bayern die Bundesliga tatsächlich verlassen sollte, wenn man jetzt dem Karl-Heinz Rummenigge oder auch Hans-Joachim Watzke, von den Vorstandsvorsitzenden von Borussia Dortmund, wenn man denen nicht glauben will, dann würde ja eine Superliga, die nationalen Wettbewerbe ersetzt, würde ja auch voraussetzen, dass die Premier League Clubs die Premier League verlassen würden. Und die Premier League ist ja eine Liga, die Milliarden umsetzt, die unfassbar viel Geld verdient. Und das müsste man diesen Vereinen, also Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, das müsste man denen dann erstmal schmackhaft machen, dass sie quasi ein Bombengeschäft liegen lassen, um ein mögliches neues Geschäft einzugehen.
Das heißt, das Interesse auf verschiedenen Seiten ist auch unterschiedlich groß.
Ja, also man würde halt, wenn man als FC Bayern die Bundesliga verlässt, das wäre halt ein massiver Schritt. Das würde mal von den Verwerfungen, die das unter den Fans erzeugen würde, mal ganz abgesehen, ja auch Sponsoren und auch innerhalb des FC Bayern. Ne? Der FC Bayern ist ja immer noch ein eingetragener Verein, und im Rahmen der 50-plus-1-Regel hat der Verein die größten Anteile am Club. Das heißt, ein Vorstand, den der FC Bayern aus der Bundesliga rausführt, der könnte ja rein theoretisch auch auf der Mitgliederversammlung einfach abgewählt werden.
Herr Moritz, Literaturwissenschaftler in Hamburg, was war Ihre Reaktion, als Sie von der neuen Super League hörten, die da im Anmarsch sein soll?
Das Merkwürdige war für mich, dass man gar nicht so wirklich überrascht war. Es hat mich nicht ganz verblüfft letztlich. Es ist ja immer wieder gemunkelt worden, Und wenn man weiß, wenn man auf die letzten 50, 60 Jahre Bundesliga-Geschehen allein zurückschaut, dann waren es immer natürlich geldtreibende Kräfte, die eine entscheidende Rolle gespielt haben. Und in einer gewissen Konsequenz ist das folgerichtig, so zu denken, wenn man zu diesen Top-Clubs gehört, wo kann ich noch mehr abschöpfen, wo ist noch mehr Geld rauszuholen. Die Art und Weise, wie das dann gehandhabt wurde, was man an Mailwechsel, ich habe noch nie so viele Mails am Stück gelesen wie in den letzten Tagen, was man da gelesen hat, war natürlich frappierend, weil natürlich auch das Thema Doppelmoral eine wichtige Rolle spielt. Karl-Heinz Rummenigge ist ja oft zitiert worden in diesen Dokumenten. Was sagt er an der einen Stelle? Was wird wirklich getan? Wie wird gehandelt? Dieser Rummenigge, der uns kürzlich noch über die Würde des Menschen auf einer Pressekonferenz aufgeklärt hat. Also in sich war ich nicht wirklich überrascht von der Konsequenz. Allerdings, wie das dann energisch betrieben worden ist, gerade 2016, das war dann doch schon verblüffend.
Versuchen wir die Aufregung der vergangenen Tage zu verstehen, ein bisschen die Dinge zu ordnen. Und ich bin gespannt, wie Sie drei miteinander jetzt diskutieren. Herr Maaßen, Ihre Recherchen nach liegt ja ein Plan für eine europäische Superliga schon auf dem Tisch. Noch in diesem November wollen 16 europäische Topclubs angeblich eine Absichtserklärung für die Gründung unterschreiben. Dabei bleiben sie, auch wenn, Herr Schneider hat es gesagt, wenn Bayern, Dortmund, Bosse beteuern, davon nichts zu wissen und auch nichts in die Richtung planen.
Natürlich bleibe ich dabei, das Dokument liegt neben mir und es ist über Real Madrid ja erstellt worden, beziehungsweise von einer beratenden Kanzlei. Und genau, das heißt ein Binding Terming Sheet, das ist eine verbindende Absichtserklärung, jetzt mal frei übersetzt. Und demnach soll die European Super League in diesem November noch unterschrieben werden. Also dieses Papier, diese bindende Absichtserklärung. 11 Vereine wären Gründungsmitglieder und 5 werden als Gast dazu eingeladen. Das wäre eine Liga, das ist auch ein Novum im Fußball in dieser Form, aus der man erstmal nicht absteigen kann. Wenn man dann genauer reinliest, dann findet man auch dann irgendwann den Passus, dass es vielleicht auch eine zweite Liga gibt, damit es ein bisschen mehr Spannung gibt, damit man auch auf- und absteigen kann.
Schauen wir uns vielleicht genauer an. Mhm.
Genau, und dann gibt es halt diese 5 Vereine und da ist dann als Gast halt Borussia Dortmund mit dabei und der FC Bayern als Gründungsmitglied. Ich finde es interessant, dass die Bayern so klar gesagt haben, dass sie dieses Dokument gar nicht kennen würden. Sie haben nicht gesagt, dass sie die Diskussion darum nicht kennen oder nie ein Teil von dieser Diskussion waren. Und das Dementi von Karl-Heinz Rummenigge ist ja ganz interessant an seine Person gekoppelt gewesen. Also unter mir wird es das nicht geben. Und das ist nun auch keine Neuigkeit, dass der Vertrag von Karl-Heinz Rummenigge Ende 2019 ausläuft. Das heißt, es kann auch mit einem anderen Vorstandsvorsitzenden vielleicht Pläne einer Super League auch umgesetzt geben.
Der Knackpunkt ist aber natürlich, wenn die Frage ist gerade schon angesprochen worden, was passiert mit den nationalen Ligen? Das ist ja sozusagen die Kernfrage, ist gerade schon gesagt, das Verlassen der jeweiligen Nationalliga ist ja kaum vorstellbar letztlich. Die Konsequenzen, richtig, die das haben würde, England ist ja gerade schon angesprochen worden, aber auch für deutsche Ligen muss man sich das vorstellen. Was passiert, wenn das Konzept so umgesetzt werden soll, wenn Mannschaften plötzlich schwächer werden? Das kann ja sein, dass Bayern München, wenn Herr Kovac noch lange Trainer bleibt, wenn Robben und Ribéry immer älter werden, dann immer schwächer wird und dann können sie nicht absteigen. Das wäre für diese Superliga auch ganz verheerend, wenn da plötzlich nur noch eine schwache Top-Mannschaft spielt. Also da sehe ich in der Umsetzung wahnsinnig viele Probleme. In der Konsequenz, dass dadurch mehr Geld zu generieren ist, dass dadurch natürlich man nicht mehr den kleinen Vereinen was abgeben muss. Also wer sozusagen nur nach dem Geldtopf schaut, ist das in sich völlig, völlig konsequent.
Herr Schneider, Sie sind ja relativ nah dran in München. Lügt Karl-Heinz Rummenigge, wenn er beteuert, neue Überlegungen zu einer Super League seien ihm, Zitat, weder bekannt, noch habe er an Verhandlungen hierzu teilgenommen?
Ich kann nicht in den Kopf von Karl-Heinz Rummenigge schauen, auch wenn ich jetzt hier gerade in München sitze. Aber er hat ja in diesem, vor allem in diesem Interview beim Sender Sky wirklich ganz klar gesagt, dass der FC Bayern bis 2024 an den Wettbewerben Bundesliga und an den von der UEFA organisierten Champions League teilnimmt. Und dann müsste man ihm ja wirklich die Frontallüge unterstellen, wenn er jetzt halt sagt, das gilt dann 2021 nicht mehr. Also die Pläne für eine Superliga, die hat Karl-Heinz Rummenigge ja nie bestritten. Das hat er auch schon vor der Spiegel- und der NDR-Veröffentlichung, hat er immer sehr offen darüber gesprochen. Er hat gesagt, es ist möglich, dass das kommt. Erst vor kurzem hat er in einem Elf-Freunde-Interview gesagt, dass die Superliga irgendwann kommen wird. Jetzt kann man halt natürlich darüber debattieren, ob er davon gesprochen hat, weil er es wirklich vorhat oder, was ich glaube, was eine Rolle spielt, weil ihm das Drohpotenzial einer Superliga halt sehr gut gefällt, weil man eben durch das das Drohszenario einer Superliga eben die UEFA sehr gut unter Druck setzen kann, was dann auch bei der letzten TV-Rechte-Verhandlungsrunde zu einer, wie ich finde, relativ umfassenden Champions-League-Reform geführt hat, die wiederum die Top-Clubs bevorteilt.
So, das ist ein ganz interessanter Punkt. Das fällt ja schon auf, Herr Maaßen, dass die Clubbosse immer dann von der Superliga schwadronieren, wenn Verhandlungen mit der UEFA anstehen, in denen es um die Verteilung von Geld und TV-Rechten geht und so weiter. Das war vor 2016 so, das ist auch jetzt wieder im Hinblick auf die neuen Verhandlungen in den nächsten Jahren so. Ist die Superliga in Wahrheit ein Super-Poker, ein Druckmittel, um immer mehr Geld aus der UEFA rauszupressen?
Das war es auf jeden Fall 2016. Das brauchen wir nicht nur in den Super League-Daten nachzuschauen, sondern das haben wir eben ja auch schon angerissen. Dieses Szenario hat einfach funktioniert. Herr Schneider hat die Vorteile mit der Champions League-Reform schon ausgeführt. Der FC Bayern München ist dort als Sieger rausgegangen und die Reform ist für die Spitzenclubs in Europa entsprechend positiv ausgefallen.
Können Sie das mal anhand von ein paar Zahlen konkret sagen?
Ja, ich habe die genauen Summen der Clubs jetzt nicht im Kopf, aber der FC Bayern kann deutlich mehr Geld generieren. Und was wir in den Dokumenten der Super League-Pläne von 2016 lesen können, ist, dass die Bayern mit ungefähr dreimal so viel Einnahmen rechnen konnten. Und darauf ist es auf jeden Fall jetzt nicht gekommen. Aber was es dann am Ende gibt, wird sich auch erst zeigen, denn die Reform ist ja erst jetzt in Kraft.
Das Interessante ist ja vielleicht, wenn ich das einwerfen darf, dass natürlich aber auch das eine funktioniert so gerade, wie Sie es beschrieben haben. Das ist völlig klar. Es sollen mehr Gelder generiert werden. Das hat geklappt. Aber natürlich steht immer auf der anderen Seite das Risiko einer Verarmung der Fußballlandschaft. Das heißt, wenn es nur noch 7, 8 Spitzenclubs gibt, die überhaupt wettbewerbsfähig sind, man muss nicht auf die französische Liga schauen, um zu sehen, welche Tristesse da plötzlich entsteht, wenn eine Mannschaft schon nach 10 Spieltagen entfleucht ist an der Tabellenspitze. Das heißt, man muss genau hinschauen, wann verliert der Fußball das, was ihn eigentlich ausmacht. Wollen wir nur noch 8 Mannschaften sehen oder 11 oder vielleicht 16, wenn es hochkommt, wobei bei den 16 wären ja schon ein paar dabei, die minder bemittelter sind, die überhaupt noch einen Konkurrenzkampf aushalten können? Oder wollen wir die Breite? Das Problem sehen wir ja an der Champions League in der gegenwärtigen Form. Sie ist erweitert worden, sie ist immer ausgeweitet worden. Die Älteren erinnern sich noch daran, als es Europapokal der Landesmeister hieß, da durfte einer teilnehmen von jedem Land. Mittlerweile ist die Vorrunde ja oft von gähnender Langeweile und es wird, gerade eben wurde schon gesagt, erst interessant, wenn das Achtelfinale, wenn die großen Mannschaften fast immer unter sich sind. Also das ist eine Balance, die wird man auch dort sehen, wo die Gier grenzenlos waltet, dass natürlich der Fußball auch Gefahr läuft, dann zu verarmen und nur noch auf wenige Mannschaften fokussiert ist und die Fans dann vielleicht Abschied nehmen.
Und deshalb hat sich heute der Zusammenschluss der europäischen Fußballligen klar gegen eine mögliche Super League ausgesprochen. Die hätte, Zitat, ernsthafte und dauerhafte Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit des Fußballs in Europa. Also wir reden da über mehr als 30 Ligen mit 900 Vereinen. Das nimmt man, Herr Moritz, offenbar da ziemlich ernst, ne?
Ja, das ist natürlich immer das eine, was verbal gesagt wird und was dann wirklich umgesetzt wird. Wir haben das ja verfolgt, wenn Sie auf Weltmeisterschaften schauen. Einerseits gibt es diese Tendenz, alles immer auszuweiten, demnächst Weltmeisterschaft mit 48, mit 64 Mannschaften. Wir stellen uns das gähnend förmlich vor, wenn wir dann endlich die Vorrunde geschafft haben mit diesen 48 Mannschaften. Das heißt, es sollen mehr teilnehmen, es sollen mehr partizipieren, aber am Ende bleiben eben natürlich die übrig. Geld schießt eben doch Tore, die das meiste einsacken können.
Wenn ich dazu was sagen darf, was jetzt eben als Zukunftsszenario skizziert wird, nämlich dass nur noch einige wenige Top-Clubs konkurrenzfähig sind, das ist meiner Meinung nach längst eingetreten. Das ist eingetreten vor allem über diesen Wettbewerb Champions League, der über die Jahre hinweg halt der Geldtreiber, der die Haupteinnahmequelle und auch die Hauptaufmerksamkeitsquelle des europäischen Fußballs war. Und dass über die Jahre die Vereine, die eben da in der Champions League weit gekommen sind und darüber Geld kassiert haben, die nationalen Ligen komplett dominieren. Bayern ist 6-mal in Folge deutscher Meister geworden und zwar nicht nur 6-mal in Folge deutscher Meister geworden, sondern 6-mal in Folge mit einem 2-stelligen Punktevorsprung deutscher Meister geworden. Das hört sich jetzt gerade heute seltsam an, jetzt wo sie den SC Freiburg zu Hause nicht geschlagen haben. Aber wenn man das halt langfristig sieht, dann ist das, muss man fast schon sagen, dass die dass der Wettbewerb in der Bundesliga nicht mehr intakt ist. Und das gleiche gilt für Italien, wo Juventus Turin 7-mal in Folge italienischer Meister geworden ist. In Frankreich ist es Paris, in Spanien sind es Barcelona und Madrid, ab und zu mal noch Atletico. Also ich würde sagen,
die,
dass der...
Die Entwicklung ist genau so, ja. Die Entwicklung ist genau in diese Richtung gehend, das ist völlig klar, ja.
Aber Herr Maaßen...
Man erschrickt ja, wenn plötzlich eine Mannschaft wie Leicester City mal Meister aus Versehen wird.
Aus Versehen. Herr Maaßen, aber dann ja, ist das, auch die Frage, also auch die Champions League in der bestehenden Form hat die großen Vereine, wie wurde ja eben genannt, Bayern München, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus Turin, reich gemacht, immer reicher gemacht. Was passt den Vereinsbossen trotzdem nicht?
Ich glaube, das ist die Sicherheit, auch wenn das jetzt paradox klingen mag. Aber der große Unterschied, und deswegen wir auch hier beim NDR und mit den Kollegen vom Spiegel, das als Umbruch, auch als Revolution, diese Konzepte konkret interpretieren, ist ja, dass es eine Solidaritätsaufkündigung gibt mit dieser Gründung von einer privatwirtschaftlichen Firma abseits der UEFA. Das heißt, man kappt ganz bewusst die Verbindung zwischen den Wurzeln des Fußballs, ich möchte nicht pathetisch klingen, aber man sagt einfach, okay, wir haben das, damit alles jetzt nichts mehr zu tun, wir sind jetzt eine eigene Firma, wir können uns selber Geld geben, wie viel wir wollen, wir können deswegen auch sicherer planen und das ist vielleicht absurd für einen Rekordmeister wie den FC Bayern, dass der das offenbar auch will, aber ich glaube, der erste Punkt, mehr Geld, zweitens eine stabilere Finanzbasis, mit einem Konzept, ich glaube, es sind 20 Jahre, auf die man sich da erstmal festgesetzt hat, dass man da als Firma diese Super League organisiert. Das ist die letzte Stufe an Gier und an Macht und an an einer Entwicklung, die für mich persönlich nichts mehr mit Sport und Fußball zu tun hat, sondern die nur noch die Spitze eines Eisbergs ist, eine Schraube, die schon eigentlich längst am Anschlag ist die perfekte Kommerzialisierung des Fußballs eigentlich. Und das ist das, warum wir auch gesagt haben, das ist unfassbar. Und ich glaube, das wird, wenn es so kommt, und ich denke mir, dass jetzt viel diskutiert wurde, auch in den Vereinen am Wochenende, dass das eine Revolution im Fußball ist.
Das heißt, Herr Moritz, ich meine, für den FC Bayern hätte so eine Liga ja den Vorteil, dass er nicht mehr Gefahr liefe, gegen einen Zweitliga-Aufsteiger wie Düsseldorf zu verlieren. Das ist ja in diesen Tagen gar nicht so abwegig. Aber im Ernst, ich meine, das ist ja, wie Herr Maaßen gerade sagte, so eine Art Versuch aus dem Sportlichen einen rein kommerziellen Wettbewerb zu machen, aus etwas Unwägbarem, man kann auch mal verlieren, ein genau kalkulierbares Geschäft zu machen. Damit würde ja der Grundgedanke des Sports, der vom sportlichen Wettbewerb lebt, verlieren.
Wir wollen uns die Welt auch nicht schöner reden, als sie ist. Dieser Prozess ist ja ein sehr lang anlaufender. Ich habe neulich mal wieder Dokumente und Zeitungsartikel mir angesehen, als die Bundesliga gegründet worden ist, 1963. Auch da gab es natürlich Stimmen, die schon gesagt haben, jetzt ist es mit dem Fußball am Ende. Jetzt kommt diese Handgelder und alles, was es damals gab. Das ist sozusagen die kommerzielle Stufe. Die hat nichts mehr mit unserem guten Fußball der 50er Jahre zu tun. Aber es ist eine ganz folgerichtige Entwicklung. Ich sehe das auch so, wie es Herr Maaßen gerade beschrieben hat, als Revolution. Das ist eine neue Dimension, in die da vorgestoßen werden soll. Indem eben, und das ist für mich der interessanteste Punkt, die Grundfesten des Fußballs, Herr Maaßen hat es, glaube ich, die Wurzeln gerade genannt, in der Tat in Frage gestellt werden. Weil der Fußball lebt doch auch für den Fan. Nicht nur davon, dass wir sehen, wie die ganz großen Spieler gegeneinander spielen. Natürlich ist Manchester City gegen Bayern München, kann das ein sehr, sehr großes Spiel sein, das sehr viel schöner anzusehen ist, als wenn Mainz gegen Düsseldorf spielt. Das ist ja gar keine Frage, weil das Spielerpotenzial ein ganz anderes ist. Trotzdem lebt der Fußball von seinen Überraschungsmomenten, von seinen Unwägbarkeiten. Das hat nicht nur Sepp Herberger formuliert, das haben viele nach ihm formuliert. Das ist natürlich jetzt in Frage gestellt, wenn es nur noch diesen kleinen Kreis von Mannschaften gibt, wenn man gar nicht mehr Gefahr läuft, gegen Freiburg 1:1 zu spielen. Wir haben das in der Geschichte immer mal wieder verfolgt. Der Fußball gerät dann sofort in die Bredouille, wenn das, was ihn als Sport noch ausmacht, nicht mehr funktioniert. Denken Sie an den Bundesliga-Skandal der 70er Jahre. Da sind plötzlich die Zuschauerzahlen auch merklich zurückgegangen, als plötzlich Herr Heutzer, manche erinnern sich noch, der Schiedsrichter überführt wurde, Spiele manipuliert zu haben. Das ist dann doch ein Punkt, da kann etwas passieren, was den Fußballfan doch zum Nachdenken bringt, wo er von seiner Droge lässt.
Herr Schneider, ich möchte noch mal ganz kurz auf diese Superliga zu sprechen kommen, wie sie konkret aussehen soll. Nur damit wir das verstehen, in aller Kürze 11 feste Vereine, darunter der FC Bayern und 5 sogenannte Gäste, darunter der BVB. Nur letztere können absteigen, die anderen bleiben im Grunde genommen unter sich. Wie soll das genau funktionieren? Wann wird da wo gespielt?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es auch nicht so genau. Also als ich das Konzept gesehen hatte, dachte ich, habe ich auch einen Moment gebraucht, um es zu verstehen und dachte dann auch, dass es dann doch dem Fußball eher sehr, sehr fernes Konzept ist. Also ich glaube, da bewege ich mich jetzt kurz im Halbwissen, ich glaube, das ist in einem im europäischen Basketballwettbewerb, in der Euroleague ist es so ähnlich. Aber ja, genau. im Fußball gibt es das Konzept, dass man aus einer Liga überhaupt nicht absteigen kann, soweit ich weiß, nirgends. Und deswegen hat es mich sehr überrascht, dass ausgerechnet für diese Superliga dann genau dieses Konzept gelten soll. Also es wirkt für mich nicht so richtig zu Ende gedacht, ehrlich gesagt, als ich es gelesen habe.
Herr Maaßen.
Ja, also erstmal stimme ich da absolut zu. Das ist ein Novum, was die Organisation angeht. Wir haben ja auch diese zwei Konzepte und das eine ist detaillierter ausgearbeitet als das andere. Wie gesagt, das eine ist ein Vorvertrag und da ist auch noch nicht alles so klar. Aber um mal so ein Gefühl zu geben, es ist zum Beispiel, und deswegen war ich eben auch so deutlich, es gibt zum Beispiel extra Geld dafür, dass wenn eine Mannschaft besonders attraktiv und offensiv in den ersten 20 Minuten Fußball spielt. Das heißt, das ist orientiert an dem, also nur noch orientiert am Fernsehmarkt. Denn
Schalke 04 hätte da keine Chance gegenwärtig.
Also das nur, das als Eindruck.
Kann sich heute Abend ändern.
Und Karl-Heinz Rummenigge wurde auch nie müde zu betonen, wie wahnsinnig er sich auf zum Beispiel auf neue Player auf dem Markt wie Amazon oder Netflix freut. Das heißt, wir haben eine Rechtevergabe, die zuletzt 4,6 Milliarden Euro für die Bundesliga-Saison über 3 Jahre eingebracht hat. Und dann stellt sich der Bayern-Boss hin und sagt, er freut sich auf die neuen Player. Obwohl das ein Zuwachs, glaube ich, von 84% war im Vergleich zu vorher. Mhm. Und das macht ja irgendwie auch deutlich, wie eng oder wie die Bindung an den Fan ja offenbar auch verloren gegangen ist. Denn es geht nach meiner Wahrnehmung in den Chefetagen der europäischen Clubs vor allem darum, wie können wir noch mehr Geld generieren. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, da wird auch eine wichtige Verbindung gekappt. Denn wenn wir hier die NDR2-Bundesliga-Show am Wochenende haben und ich bin nicht mit bei der Sendung, dann erlebe ich, wie die Menschen in der Stadt, unterwegs, überall auch diese Sendung zum Beispiel hören, weil sie es frei empfangen können und weil es ein Kulturgut geworden ist über die vielen Jahrzehnte. Und wenn man dann immer nur noch diese E-Mails im Kopf hat, wo man schaut und liest, wie kann man nochmal ein neues Abo, nochmal ein neues Zusatzangebot auf den Markt bringen, dann glaube ich auch, dass dann auch irgendwann eine Sättigung erreicht ist, weil wenn man nachher 3, 4 Abos braucht, um in seinem Alltag Fußball zu konsumieren, dann wendet sich vielleicht auch ein Fan, auch ein sehr, sehr intensiver, liebender Fan ab.
Ganz kurz nochmal, jetzt kann man sich das natürlich ganz großartig vorstellen, wenn da die großen Mannschaften immer nur unter sich spielen. Ich stelle mir das ziemlich langweilig vor, wenn das so kommt. Ist das denn attraktiv für die Fans, Herr Moritz, was glauben Sie?
Also fußballerisch ist es eine sehr hochinteressante Frage. Wenn niemand absteigen kann, an den Gedanken kann man sich erstmal gar nicht gewöhnen. Aber offensichtlich steckt die Denke dahinter, wenn immer mehr Geld in diese großen Vereine fließt, werden sie logischerweise auch immer stärker, immer stark bleiben. Also es ist dann gar keine Schwächung letztlich mehr möglich, weil sie eben die Möglichkeit haben, die besten Jugendspieler schon mit 14, mit 12 Jahren zu verpflichten, weil sie die großen Profis einkaufen können. Also der Gedanke, den es ja immer wieder gab in der Geschichte des europäischen Fußballs, dass Mannschaften plötzlich auch wie Sterne verglühen. Denken Sie an Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam, das waren früher auch solche Top-Clubs. Von denen ist jetzt kaum noch die Rede. Das heißt, das gehört zum Fußball dazu, dass eben auch die Epochen, dass Vereine Epochen haben, Ähren haben, die zu Ende gehen. Und das scheint mir gar nicht mehr mitgedacht zu haben, sondern wo mehr Geld ist, da sind die besten Spieler. Deswegen braucht es auch keine Absteiger zu geben, weil die anderen sowieso nicht hochkommen können.
Aber ganz kurz, aber diesen Status, den haben wir doch auch mehr oder weniger jetzt schon in dieser Sekunde erreicht. Also wenn wir von Planbarkeit reden mit dieser Champions-League-Reform 2018, wo die 4 großen Ligen, Italien, Spanien, England und Deutschland, den 4. sicheren Champions-League-Startplatz bekommen haben, müsste, um mal aus der Sicht des FC Bayern zu argumentieren, der FC Bayern ja schon 5. in der Bundesliga werden, um sich nicht für die Champions League zu qualifizieren. Und die Einnahmenverteilung in der Champions League ist so geregelt, dass 55% der kompletten Einnahmen quasi mit Start verteilt werden. Das eine sind 25% Startprämie und das andere sind 30% nach einer sogenannten leistungsabhängigen Koeffizientenrangliste. Ich habe es mir aufgeschrieben. Das klingt, glaube ich, absichtlich so kompliziert. Es ist im Prinzip nichts anderes, als dass mit dieser Rangliste die Erfolge der letzten 10 Jahre belohnt werden. Also es ist eine Zementrangliste, würde ich sagen. Und das bedeutet, dass ich mir über diese Regelungen jetzt schon quasi per Existenz einen sehr, sehr großen Teil dieser Champions League-Einnahmen gesichert habe. Ja. Und über Geld, das wissen wir alle, es ist ja naiv zu glauben, dass es nicht so ist, und über Geld lässt sich eben Leistung einkaufen.
Fest steht, eine Super League würde von den Vereinen ja privatwirtschaftlich organisiert sein. Dann ist erstmal die Frage, dürfen die das überhaupt? Also Sie haben es ja vorhin gesagt, Herr Schneider, der FC Bayern München ist ein eingetragener Verein. Und wie viel Mehreinnahmen versprechen sich die Clubs? Herr Maaßen, vielleicht wissen Sie das.
Also die rechtliche Frage kann ich als Nicht-Jurist natürlich auch nicht in allen Tiefen beantworten, aber zum einen gibt es natürlich ausgegliederte Profibereiche bei so ziemlich jedem Bundesligisten. Und die andere Frage ist ja auch, in dem Konzept 2016 wurde das alles detailliert überprüft. Was passiert, wenn wir die UEFA verlassen? Und was passiert, wenn wir sozusagen in einer privatwirtschaftlich organisierten Liga spielen? Und ja auch nicht mehr auf das Netzwerk der UEFA zum Beispiel zurückgreifen können, was zum Beispiel Schiedsrichter anbelangt. Das wurde alles bedacht und mit einer eigenen Firma, der auch Michael Gerlinger, der ja aktuell der Rechtsdirektor vorstehen würde. Ich habe da keine Sorge, dass bei den ganzen Konzepten da ein wichtiger Punkt vergessen worden ist. Das ist halt einfach dann die Entkoppelung. Also es hat nichts mehr mit dem eigenen eingetragenen Verein zu tun.
Also der FC Bayern spielt als AG und Hauptanteilseigner ist der e.V., so ist die korrekte juristische Bezeichnung.
Heißt, was die Gelder angeht?
Was die Gelder angeht, das ist eine andere Nummer. Die Gelder werden ja durch den Wettbewerb generiert und dass der e.V. der Hauptanteilseigner der AG ist. Das bedeutet halt immer noch, dass der Präsident, also namentlich Uli Hoeneß, eben rein theoretisch von den Mitgliedern abgewählt werden könnte.
Ich glaube, das Grundproblem ist natürlich das, dass all diese Planspiele gemacht werden, weil es noch keine Grenze nach oben gibt. Der Fußball hat so eine Popularität, hat so viel Geld generiert in den letzten Jahrzehnten. Ich glaube, die nächste Sportart, die danach kommt, ist American Football, aber doch mit deutlichem Abstand letztlich. Und solange da oben immer noch die Hoffnung ist, es geht immer noch mehr, es kann immer noch mehr Geld erzeugt werden, wird das nicht aufhören. Letztlich, wenn da mal eine Delle eintreten sollte oder plötzlich andere Sportarten, ich erinnere mich noch gut an Diskussionen, als Boris Becker und Steffi Graf gespielt haben, da haben Feuilletonisten geschrieben, Tennis wird demnächst die neue Leitsportart der Deutschen. Daraus ist natürlich nichts geworden, vor allem als die beiden da nicht mehr gespielt haben. Aber solange, wie gesagt, nach oben kein Deckel zu sehen ist, wird sich daran nichts ändern, sondern man wird ausschöpfen, was man ausschöpfen kann. Und wenn man sich sozusagen von der UEFA loslösen kann, ist offensichtlich viel mehr möglich.
Sie hören das SWR2-Forum am Dienstagnachmittag auf dem Weg zur Superliga. Die grenzenlose Gier im Fußball ist heute unser Thema. Ja, wir sprechen seit Jahren über die zunehmende Kommerzialisierung des europäischen Fußballs. Die Clubs verdienen immer mehr am Sport. Die Folgen: astronomische Gehälter, Ablösesummen. Und die Kluft, Herr Moritz, Sie haben das ja mehrfach schon gesagt, jetzt zwischen den großen und den kleinen Vereinen wird immer größer. Aber da ist doch, wenn man in den Mechanismen der Branche denkt, eine Superliga der Reichen nur die logische Konsequenz. Kommt die Entwicklung nicht zwangsläufig? Immer hat im Fußball das Geld doch den Takt vorgegeben, oder?
Ich würde Ihnen gerne laut widersprechen, ich kann es aber nicht und ich sehe auch keinen Ausweg, gerade weil Sie die Ablösesummen, die Gehälter angesprochen haben. Da wird ja immer in Sonntagsreden heraufbeschworen, das hat keinen Sinn, so darf es nicht weitergehen, da muss nach oben gedeckelt werden. Aber ich wüsste nicht, wie das praktikabel sein sollte. Solange diese Gehälter gezahlt werden können, solange die Einnahmen entsprechend groß sind, werden diese eben permanent steigen.
Ja, ich glaube, was wir in der Recherche in den Football Leagues auch festgestellt haben, ist ja, dass das Regeln im Fußball eigentlich nur dann ihre Gültigkeit haben, wenn sie das Geldverdienen nicht stören. Das trifft den FIFA-Präsidenten genauso wie halt ja die eigentlich unausgesprochene Regel der Solidarität beziehungsweise der ja in den Verbänden organisierten Solidarität. Und das ist persönlich für mich, auch wenn man jetzt von außen vielleicht sagen könnte, na gut, jetzt habt ihr recherchiert, dass der FIFA-Präsident bei korrupten Vorgängen beteiligt war, das ist ja eine Riesenüberraschung. Dann doch nochmal in der Dimension.
Völlig überraschend.
Genau. Aber in der Dimension dann doch nochmal erschreckend. Weil genau diese Deckelung, genau dieses Reden über Obergrenzen von Gehältern bei Fußballtransfers, wenn man dann feststellt, dass die oberste Spitze im Fußball da einfach noch aktiv mithilft und Staaten wie Katar oder den Vereinigten Arabischen Emiraten einfach auch noch erlaubt, gegen die Regeln, die ja auch noch gar nicht so lange im Fußball, die Financial Fair Play Regel 2011 eingeführt, einfach den Fußball hintergeht, die Regeln bricht und diesen Staaten dann einfach noch hilft, ihre Prestigeprojekte in Europa mit Geld zu überschütten, dann muss ich auch wirklich sagen, bin ich am Ende meines Lateins, was die Frage angeht, was man da noch organisieren soll. Mhm. Die UEFA hat zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, eine Untersuchungskammer, eine Finanzuntersuchungs- oder Kontrollkammer, die aus zwei Teilen besteht, die eine ermittelt, die andere bestraft. Und Gianni Infantino hat es einfach geschafft, diese komplett auszuhebeln. Die ist eigentlich unabhängig. Mhm. Und jetzt ist dieser Mann FIFA-Präsident. Das heißt,
ja, bitte.
Ja, ja, Entschuldigung.
Nee, machen Sie, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Nee,
ich war auch schon zu Ende.
Ich wollte sagen, das müssen wir vielleicht kurz erklären, nicht? FIFA und UEFA, also seit Jahren gibt es immer wieder Skandale. Sepp Blatter musste bei der FIFA gehen, Michel Platini bei der UEFA und ein Name steht in der Nach-Blatter-Ära sozusagen für die ganze Misere des europäischen Fußballs, nämlich Giovanni Infantino, langjähriger UEFA-Generalsekretär, inzwischen FIFA-Boss. Und Herr Maaßen, nach Ihren Recherchen ist er sowas wie eine Schlüsselfigur. Aber was hat er mit den Überlegungen zur Super League zu tun? Also ihm selbst kann ja als FIFA-Boss eigentlich gar nicht dran gelegen sein, die Champions League zu verlieren.
Ja gut, das ist ja wiederum der UEFA, die UEFA-Veranstaltung. Mhm. Er ganz persönlich mit der Super League, da gibt es keine Verbindung in den Daten. Ich wollte ihn nur als Beispiel nennen für das Problem der ausufernden Finanzen seit Jahren und Jahrzehnten im Fußball. Das heißt, wir haben festgestellt, dass die reichen Clubs einfach am Ende, ich habe es die Tage mal so genannt, als Endgegner kann man immer einfach die Klage vor einem Zivilgericht einfach anbringen. Mhm. Das heißt, wenn man sagt, man ist mit irgendetwas nicht zufrieden, dann kann man einmal vor das internationale Sportschiedsgericht gehen. Das hat PSG ja heute gestern Abend angekündigt. Das ging heute
Paris
als Meldung genau durch die Zeitungen. Das ist die eine Gerichtsbarkeit, die im Sport ja traditionell gepflegt wird. Die Sportgerichtsbarkeit ist nicht zu vergleichen mit einer ganz normalen Zivilgerichtsbarkeit. Und ich glaube, das ist auch ein Problem der aktuellen Herausforderungen. Denn Paris Saint-Germain hat zum Beispiel in den Verhandlungen mit der UEFA gesagt, als es darum ging, dass die UEFA gesagt hat, ihr habt zu viel Geld ausgegeben bzw. zu wenig eingenommen. Da haben die gesagt, ja gut, das ist aber eine wettbewerbsbeschränkende Regel. Und da gehen wir jetzt vor Gericht. Und da hat die UEFA dann erstmal auch kein Argument dagegen. Denn wenn man das aus wirtschaftlicher Sicht vor einem normalen Gericht beurteilt, dann würde man wahrscheinlich Recht bekommen. Und das zeigt einfach, wie sehr der Sport, der eigentlich so anders war, längst nicht mehr anders ist, sondern er ist eine turbokapitalistische Veranstaltung, auch wenn dieses Wort vielleicht sehr links belastet ist. Aber nichts anderes haben wir. Und dieses Problem ist deswegen da, weil die ganze Organisation eigentlich noch anders läuft. Nämlich nach eingetragenen Vereinen, und es gibt überall diese Sonderkonstrukte, damit das irgendwie noch möglich ist. Mhm. Selbst der DFB hat ja Probleme bekommen mit Untersuchungen und ihm wurde die Gemeinnützigkeit für eine Zeit abgesprochen. Mhm.
Das Prinzip des Financial Fair Plays ist letztlich eine Farce.
Es funktioniert auf jeden Fall schon längst nicht mehr. Und ich erkläre es vielleicht einmal ganz kurz. Das ist eine Regel, die, ich sagte es eben, 2011 eingeführt worden ist, mit der man eigentlich die Überschuldung von Vereinen eindämmen wollte. Und das hat, glaube ich, zum Teil funktioniert. Die Vereine müssen der UEFA jetzt zeigen, die Bilanzen einfach präsentieren und sagen, guck mal hier, so und so viel haben wir eingenommen, das haben wir ausgegeben. Und das ist der Grundsatz auch dieser Regel. Man soll eigentlich nur so viel ausgeben, wie man auch einnimmt. Und Ausnahmen sind Sponsorenverträge und begrenzte Zuwendungen von Eigentümern oder Mäzenen. Und das wird halt konsequent umgangen. Und wir haben mit einem der Erfinder der Financial Fair Play Regel gesprochen, Christian Müller, der damals im DFB gearbeitet hat. Und er sagte, seit Jahren ist diese Regel eigentlich klinisch nicht tot, aber man müsste sie mal wiederbeleben. Und auch der aktuelle UEFA-Präsident, Herr Schäferin, hat schon gesagt, wir müssen ein Financial Fair Play 2.0 schaffen. Denn das, was geschehen ist, das, was Vereine aktuell können, das hat nicht viel mit Fair Play zu tun. Und zudem kommt dann auch noch die Ungleichbehandlung, die wir nachweisen konnten mit den Recherchen, dass also entsprechend, wenn jemand zu viel Geld hat, als dass man ihn sperren könnte, beziehungsweise too big to fail, was ja auch in der Bankenkrise immer Thema war, einfach vielleicht auch zu attraktiv für den Wettbewerb ist, als dass man ihn einfach mal rausschmeißen könnte, dann wird das halt auch nicht gemacht.
So, da sind wir bei einem ganz entscheidenden Punkt. SWR 2 Forum, wir reden über die Gier, nicht die Gier nach Siegen auf dem Fußballplatz, von der die Kicker ja so gern reden, sondern über die in den Chefetagen der Vereine nach immer mehr Geld und finanziellen Vorteilen. Warum wird das einfach so hingenommen? Warum wehren sich nicht die anderen Clubs, die vielleicht irgendwann in einer unbedeutenden Liga spielen? Warum nicht die Fans, die irgendwann für jedes Spiel am Bildschirm horrende Preise zahlen müssen? Wo bleibt der Aufschrei der Vereine, der Öffentlichkeit, der Fans? Herr Moritz.
Man kann nur hoffen, dass dieser Aufschrei kommt. Ich bin zurückhaltend optimistisch, muss ich ehrlicherweise sagen. Wir haben in vielen Jahrzehnten schon verfolgt, wo man gesagt hat, jetzt ist es aber am Ende. Jetzt sind wir an einem Punkt gekommen, wo der normale Fan in Anführungszeichen nicht mehr mittun wird. Aber man kann das ja an sich selbst durchaus beobachten. Man braucht große Willensstärke, jetzt bei der Weltmeisterschaft abzuschalten, nicht hinzusehen. Es gab ja auch bei dieser Weltmeisterschaft in diesem Jahr immer wieder Aufrufe, sie zu boykottieren. Der Fußball sei an ein Ende gekommen. Aber man hat natürlich die Zuschauerzahlen, wie sie sind. Man hat die Einschaltquoten, wie sie sind. Man hat die Abo-Verkäufe, wie sie sind. Meine Frau schaut zwar sehr streng, wenn ich den Eurosport-Player jetzt auch noch abonniere. Aber trotzdem hat man natürlich immer noch nicht die Hoffnung, dass der Fan sich kollektiv abwenden wird. Es gibt einzelne Fans, natürlich einzelne Fangruppen, die sich abwenden mit guten Gründen. Aber ich sehe im Moment, vielleicht wird das durch dieses Aufdecken anders, noch keine flächendeckende Bewegung, dass man sagt, so kann es nicht weitergehen. Das wäre die einzige Hoffnung, die es gibt, wenn plötzlich eben die Fans wegbleiben, wenn eben der Geldfluss durch Abos und Ähnliches nicht mehr so funktioniert. Aber ich bin zurückhaltend. Die Faszination des Fußballs ist im Moment immer noch größer, sodass die Menschen viel akzeptieren, obwohl sie eigentlich wissen, sie sollten sich abwenden.
Herr Schneider, was meinen Sie?
Das sind, glaube ich, zwei verschiedene Themenbereiche. Einmal diese Ausführungen zum Financial Fair Play, die wir gerade gehört haben. Das finde ich tatsächlich einen sehr interessanten Teil der Spiegel- und NDR-Recherche, weil ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, dass es da jetzt möglich ist für Vereine, eben dagegen zu klagen, weil wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass Paris Saint-Germain oder Manchester City klar gegen Regeln verstoßen haben, dann haben sie zu Unrecht an der Champions League teilgenommen. Mhm. Und wenn die beiden Vereine an der Champions League teilgenommen haben, dann hat ja logischerweise ein anderer Verein eben nicht an der Champions League teilgenommen. Und da ist es meiner Meinung nach, sollte es möglich sein, da einen Rechtsweg einzuschlagen. Dann natürlich in der Sportgerichtsbarkeit. Aber man weiß im Prinzip seit diesem Neymar und Mbappé-Transfer von Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain hat in einer Saison Neymar für 222 Millionen verpflichtet und sich in der gleichen Saison Kylian Mbappé ausgeliehen und ihm dann um ihn dann in der nächsten Saison für 190 Millionen zu verpflichten. Also im Prinzip seit diesem Bauerntrick weiß man, dass zumindest der Geist von Financial Fair Play nicht gelebt wird. Aber durch diese Dokumente, die jetzt öffentlich sind, glaube ich, ist es nochmal was anderes, wenn man eben nachweisen kann, dass da der UEFA-Generalsekretär Einfluss auf den Prozess genommen hat. Mhm. Und das andere, die Fans, das ist eine Debatte, die schon seit Jahren geht, auch um diesen 222 Millionen Transfer von Neymar schon, dass man denkt, es müsste jetzt so langsam der Punkt sein, wo die Leute genug haben. Aber das bleibt ein Gefühl, ne? Es gibt, korrigiert mich gern jemand in der Runde, aber es gibt keine belastbare Zahl oder keine Größe, wo man sieht, dass der Fußball irgendwo schrumpft. Im Gegenteil, es wird alles immer größer. Die Einschaltquoten sind, wenn sie nicht steigen, auf riesigem Niveau stabil. Die TV-Verträge werden immer wertvoller. Die Gehälter gehen immer weiter nach oben. Das heißt, es ist ja keine Blase, die der Fußball sich erschafft, sondern sie ist ja offensichtlich gedeckt durch Aufmerksamkeit. Es gibt ja nichts, worauf sich, muss ja fast so groß ansetzen, wie die Menschheit. Es gibt ja nichts, worauf sich die Menschheit so sehr einigen kann, wie auf Fußball, wie auf dieses Spiel.
Jetzt. Das haben Sie sehr schön gesagt, ja.
Ja. Und umso trauriger ist das, was die Oberen mit ihm machen, mit diesem Spiel. Ne? Das ist schon interessant. Ich glaube,
es ist wirklich nur, was ich vorhin gesagt habe, wenn die Grundfesten zerstört werden, wenn das, was dem Fußballfan nun wirklich interessiert natürlich, ist ein Spannungspotenzial, da kann auch der Schwächere den Stärkeren besiegen. Wenn das so grundsätzlich ausgehebelt wird, es ist völlig richtig gesagt worden von Herrn Schneider, das ist schon seit vielen Jahren ein Prozess, der dazu führt, dass die Schwächeren immer weniger Chancen haben im Vergleich zu früheren Ligen, zum Europapokal der Landesmeister, wo auch Überraschungsmannschaften mal weit nach vorne gekommen sind vor vielen Jahren. Das ist ein Prozess, der seit langem anhält. Aber das ist eigentlich der einzige Ansatzpunkt, den ich sehe, wenn dann doch Fußballfans das Gefühl haben, es ist jetzt nur noch sozusagen das, was Geld generiert und nicht mehr das, was den Fußball als Spiel eigentlich ausmacht. Und das ist ja immer noch die Quelle, warum schaue ich mir denn ein Spiel an, Manchester City gegen Liverpool, weil ich natürlich die Hoffnung habe, hier passiert etwas völlig Unvorhergesehenes und vielleicht gewinnt auch plötzlich Huddersfield noch einmal gegen Liverpool. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann ist die Gefahr in der Tat oder das Glück da, dass der Fußballfan sagt, das brauche ich mir ja nicht anzutun, weil ich diesen Überraschungsmoment nicht mehr habe.
Ja, ich glaube, die Fanszene hat sich da auch differenziert in den vergangenen Jahrzehnten. Zum einen gibt es sicherlich die Traditionalisten, die Fans, die Allesfahrer, ne, die sind unter dem Begriff sind ja die Fans bekannt, die mit den Bussen wirklich zu jedem Auswärtsspiel fahren, egal wo es ist. Diese Fanszene gibt es, die ist auch, glaube ich, immer noch sehr, sehr aktiv und lauter denn je in manchen Vereinen, denen sie die Entwicklungen sehen, die ihnen nicht gefallen. Wir haben hier mit Hannover 96 und der 50+1-Debatte mit Martin Kind ein gutes Beispiel direkt vor der Haustür. Und das andere sind, glaube ich, Fans, die dazugekommen sind, die sozusagen noch nicht vor vielen Jahrzehnten mit auf der matschigen Jahnkampfbahn standen und den Fußball mit der Bratwurst so geliebt haben und ja, wie die anderen. Und ich glaube, diese neue Fanszene, die hat vielleicht auch gar nicht so viel dagegen, wenn jetzt nur noch der FC Bayern gegen Manchester City spielt.
Nein, das hat mit der Identisierung des Fußballs zu tun natürlich. Dass so dann der Fußball, das sind die neuen Fans, die Sie angesprochen haben, dass der Fußball da nur noch als Event gefeiert wird, als großes Spektakel, wie ein Helene Fischer-Konzert von mir aus. Und da kommt es, das sehe ich genauso, nicht darauf an, ob da noch nostalgische Erinnerungen dran hängen oder nicht. Wenn da was anderes käme außer Fußball, dann würden diese Fans auch sofort zum anderen Spektakel überlaufen.
Eine Frage bleibt am Schluss, finde ich, wo bleiben die Vereine? Warum verstecken die sich? Die scheuen den Konflikt mit der UEFA. Wenn wir nochmal auf das Beispiel Manchester City zurückkommen, da behauptet der Spiegel, da behaupten Sie, Herr Maaßen, der Verein, der gehört dem saudischen Scheich Mansur, hat über Jahre falsche Zahlen präsentiert. Der Besitzer hat mehr privates Vermögen als erlaubt in den Verein gesteckt. Der aber hat das Geld immer als Sponsoreneinnahmen deklariert. Und ähnlich steht es ja mit Paris Saint-Germain. Der Verein steht immer wieder in der Kritik, mehr Geld auszugeben als erlaubt. Glauben Sie, dass jetzt im Zuge dieser Enthüllungen die Vereine etwas mutiger werden und juristische Schritte planen?
Ja, ich denke schon. Es ist vielleicht jetzt zu früh zu sagen, dass das alles schon losgelaufen ist, dass die Vereine Klagen vorbereiten und so weiter. Wir haben jetzt Dienstag, am Freitagabend sind wir mit der Veröffentlichung gestartet. Aber ich glaube, das ist vielleicht der Weckruf war für eine Entwicklung bei den etwas kleineren Vereinen, die ja nun auch nicht arm sind, sondern die einfach den Anschluss verlieren werden. Ich glaube, dass das jetzt viele begriffen haben. Wir haben Georg Pangl, das ist der Generalsekretär der EPFL, der Europäischen Profiligenvereinigung, begleitet bei der Champions League-Auslosung in Monaco und haben erlebt, wie er gekämpft hat für die Interessen der kleinen Vereine. Eigentlich ist er ja auch für die großen Vereine mitverantwortlich, aber ich glaube, dank ihm habe ich gelernt, wie weit die Kluft schon oder wie groß die Kluft schon ist zwischen den sehr, sehr reichen und den weniger reichen Vereinen. Und ich glaube, wenn die weniger reichen Vereine jetzt nicht probieren, dagegen vorzugehen und für Gerechtigkeit in ihrem Spiel einzustehen und zu klagen, dann könnte es auch zu spät sein.
Ganz kurz die beiden anderen. Glauben Sie das auch? Müssen Vereine wie Manchester City oder Paris Saint-Germain künftig zittern?
Sie müssen nicht zittern, aber Sie haben zumindest durch diese Veröffentlichung auch besteht die Hoffnung, dass sich hier etwas bewegt, um nicht dieses Ungleichgewicht noch mehr zu erhöhen. Was da rauskommt, da bin ich selber sehr gespannt.
Herr Schneider?
Wäre schön, wenn Sie zittern müssten.
Aber Sie glauben nicht wirklich dran.
Na, das ist, Ja, wie gesagt, das ist je größer der Verein wird, desto mehr Macht hat er und desto mehr kann er sie einsetzen. Mhm. Und desto, also wenn man zum Beispiel sagt, wehren sich jetzt die kleineren Vereine eher, wenn man jetzt zum Beispiel von so einem starken deutschen Club ausgeht, sagen wir mal Borussia Mönchengladbach oder Eintracht Frankfurt oder so die Schiene, ne, die wissen ja zum Beispiel auch, dass wenn jetzt Herr Seifert von der DFL die nächsten TV-Verträge verhandelt, dass die Attraktivität der Bundesliga und damit auch die Haupteinnahme dieser Vereine ja auch hauptsächlich über die Attraktivität von Bayern München und Borussia Dortmund sich
und jetzt müssen wir leider zum Schluss kommen. Entschuldigung, okay. Herr Schneider. Das war das Forum heute auf dem Weg zur Superliga, die grenzenlose Gier im Fußball mit Martin Schneider, Sportjournalist in München, Rainer Moritz, Literaturwissenschaftler in Hamburg und Hendrik Maaßen. Beim Norddeutschen Rundfunk ist der Sportjournalist. Herzlichen Dank. Am Mikrofon war Gregor Papsch.